Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Maja Elmenreich. Die vielleicht edelste Adresse, auf alle Fälle die bekannteste Straße des Landes, unter den Linden in Berlins Mitte. Sie war lange Jahre von Baustellen gesäumt. Eine zumindest, die Staatsbibliothek, ist nun keine mehr. Nach 15-jähriger Sanierung bei laufendem Betrieb wurde das Haus heute zumindest virtuell wiedereröffnet. Das ist gleich unser Thema. Außerdem berichten wir von einer Opernpremiere gestern Abend in Hamburg und von der Digitaltagung der Dramaturgischen Gesellschaft in Dortmund. Und wir erinnern an den Wiener Universalkünstler Arik Braun. Zunächst also nach Berlin, zu einer wahren Schatzkammer der Kultur, denn in den Tresoren der Staatsbibliothek unter den Linden liegen Kostbarkeiten wie die originalen Partituren von Beethovens Neunter, Mozarts Zauberflöte oder Bachs Passionen. Aber nicht nur für MusikwissenschaftlerInnen ist die Staatsbibliothek so etwas wie ein Tempel. So findet sich zum Beispiel auch der Nachlass von Alexander von Humboldt im Bestand. Und doch ist bei allen Schätzen das Stammhaus unter den Linden auch eine ganz normale Bibliothek. Jetzt noch größer, noch komfortabler, noch moderner. Virtuell wurde das Haus heute wieder eröffnet. Christiane Habermals durfte es sogar in echt für uns besuchen.
Hier, das ist das Büro der Generaldirektorin. Damals zur Errichtung war natürlich an eine Leitung durch eine Frau kaum zu denken. Also war es das Büro des Generaldirektors.
Die Generaldirektorin der Staatsbibliothek, Barbara Schneider-Kempf, muss damit leben, von Männern umringt zu sein. Im frisch restaurierten historischen Besprechungsraum, der an ihr Büro anschließt, hängen die großen Ölgemälde und Fotografien ihrer illustren Vorgänger an der Wand. Dafür hat sie die vielleicht schönsten Büroräume der Stadt. Dunkle Wandregale, farbige Holzkassettendecken mit dem Original Schreibtisch, Sesseln und Kamin von Adolf von Harnack, dem ersten Bibliotheksdirektor, der 1914 in das fertiggestellte Gebäude einzog. Jeanette Lambel, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, führt durch das Haus.
Das hier ist einer der Grimm-Schränke. Wir haben von den Brüdern Grimm den Nachlass bekommen und dabei waren auch zwei große Schränke, in denen die Brüder Grimm ihre eigenen Materialien aufbewahrt haben. Einer steht hier und den zweiten sehen wir gleich um die Ecke herum.
Die Staatsbibliothek unter den Linden war lange die größte Kulturbaustelle Deutschlands. 15 Jahre lang wurde das riesige Gebäude saniert. Da ist die Bauzeit in den 90er Jahren noch nicht mal mit eingerechnet, als bei laufendem Betrieb unter dem Gebäude 2700 morsche Holzpfeiler ausgetauscht werden mussten, auf denen das Haus ruhte. Ein eingeholtes Gutachten hatte ergeben, dass die Bibliothek zu 95% nicht mehr standsicher war. 2005 dann begann die Grundsanierung durch den Architekten H.G. Merz. Das Ergebnis ist eine überaus gelungene, ästhetisch hochansprechende Mischung aus alt und neu. Auch technisch wurde das Gebäude auf den neuesten Stand gebracht, mit einer modernen Buchtransportmaschine und mit einer Klimaanlage.
Also neu gebaute Bibliotheken sind ohne undenkbar. Aber bei denen, die halt älteren Datums sind, ist es die große Aufgabe, das nachträglich reinzufädeln in ein bestehendes Gebäude. Und das war auch zum Beispiel in den Magazinen sehr, sehr schwer, denn dort stehen die Regale dicht an dicht.
Erstmal seit vielen Jahren kann das Gebäude jetzt wieder durch den Haupteingang betreten werden. Im weinbewachsenen Innenhof sprudelt ab Sommer wieder eine Fontäne im großen Wasserbecken. Rechts und links davon zwei restaurierte Skulpturen des Bildhauers Werner Stötzer aus dem Jahr 1961. Dem lesenden Arbeiter steht ein Relief gegenüber, das auf Bertolt Brechts Gedicht »Fragen eines lesenden Arbeiters« Bezug nimmt. 470 Millionen Euro hat die gesamte Sanierung gekostet, nicht viel weniger als der Schlossneubau gegenüber. Der Großteil der Arbeiten fand allerdings bei laufendem Betrieb statt, ein riesiger Kraftakt für alle Beteiligten. Nicht von ungefähr stellte Generaldirektorin Barbara Schneider-Kempf bei der heutigen digitalen Eröffnung fest:
Dieses Haus hat als sein größtes Kapital immer das Vertrauen gehabt, das man ihm entgegenbrachte, den Glauben an seine ungebrochene Zukunft.
Dabei gab es zwischendurch auch Zeiten, in denen schon der Abgesang der Bibliotheken gesungen wurde. Mit aufkommendem digitalen Zeitalter sahen viele die alten Büchertempel bereits als Auslaufmodelle. Das Gegenteil trat ein. Bibliotheken verzeichnen überall steigende Nutzerzahlen. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble als Ehrengast der Eröffnung sieht ihre Bedeutung ungebrochen. Ihre Aufgabe gerade darin, in Zeiten des digitalen Informationsüberflusses, der beliebigen Verfügbarkeit von echtem und angeblichem Wissen, ein solides Ordnungssystem entgegenzusetzen.
Gerade in einer digitalisierten Öffentlichkeit brauchen wir neutrale und verlässliche Institutionen, die Wissen dokumentieren, zugänglich machen, ja, auch filtern und die Leser besser in die Lage versetzen, Informationen kritisch zu bewerten.
Eins ist klar, wenn die 7 Lesesäle der Staatsbibliothek nach der Pandemie wieder öffnen können, wird man hier so schön forschen können wie wohl noch nie zuvor. In den alten, liebevoll wiederhergerichteten Sonderlesesälen mit den dunklen Holzregalen, ebenso wie in dem großen, hellen, modernen Saal des Architekten H.G. Merz mit seinem orangefarbenen Fußboden, für dessen schillernde, geschliffene Glasfassaden extra ein Glaskünstler beauftragt wurde. Vom alten Lesesaal, der im Krieg zerstört wurde, ist nur die große Uhr erhalten geblieben. Ihre goldenen Zeiger, die durch Zufall im Bauschutt gefunden wurden, sind auf 22.25 Uhr eingestellt. Das war der Zeitpunkt am 15. Februar 1944, als die Fliegerbombe fiel.
Ein Haus mit Geschichte. Die Staatsbibliothek unter den Linden. Christiane Habermals über die Wiedereröffnung nach jahrelanger Sanierung. Liebe oder Luxus, tiefe Gefühle oder lieber dicke Scheine. Manon Lescaut will beides und bekommt am Ende nichts. Aber der Reihe nach. Erstmal verliebt sich die junge und naive Manon in den ebenso jungen und naiven Marquis de Grieux. Die beiden brennen nach Paris durch, wo das Hin- und Hergerissensein der Manon erst so richtig an Fahrt aufnimmt. Ein Konflikt, der heute Netflix-tauglich wäre und ein Stoff, der im 19. Jahrhundert die Opernkomponisten begeistert hat. Unter anderem Jules Massenet, der der flatterhaften Manon eine Opera Comique gewidmet hat und die wiederum ihm damit den großen Durchbruch beschert hat. Massenets Manon, inszeniert von David Bösch an der Staatsoper Hamburg, war gestern Abend im Livestream zu sehen. Uwe Friedrich saß im Heimpublikum und ich habe ihn gefragt, darf man von einem reibungslosen Opernabend sprechen?
Insgesamt ja, inzwischen haben da doch alle einigermaßen Routine. Da waren voraufgezeichnete Gespräche für die Umbaupausen drin und für die Pause, die im Opernhaus dann ja tatsächlich auch für die Sänger vor allem stattgefunden hat. Und das lief technisch problemlos. Inzwischen sind wir ja alle daran ein bisschen gewöhnt und auch ein bisschen ermüdet, muss ich doch sagen. Man sieht dann in den Graben und erkennt auf den ersten Blick, es ist wieder eine reduzierte Partitur, eine Bearbeitung. Der Chor ist in den Logen und die haben auf der Bühne auch immer großen Sicherheitsabstand. Trotzdem tut es ein bisschen so, als wäre es Routine und das bleibt dann letzten Endes doch unbefriedigend.
Auf seine Weise ist ja Regisseur David Bösch durchaus routiniert, ein gefragter Schauspieler und Opernregisseur. Und der verlegt ja die Stücke, die er inszeniert, gerne in unsere heutige Zeit, in die Gegenwart. Macht er das jetzt in diesem Fall bei Massenets Manon auch?
Ja, das macht er, wobei er davon redet, dass es eine zeitlose Gegenwart sei. Wir sehen also unter anderem auch ein Standmikrofon, das eher so aus den 20er, 30er, 40er Jahren ist. Dann verweisen die Kostüme aber eher auf die Gegenwart, exzessiver Kokaingebrauch ebenfalls. Es gibt einen Glitzervorhang und es gibt einen Schriftzug C'est la vie, der dann hinterher zerbrochen auf dem Boden liegt, wenn sie eigentlich in der Wüste sterben. Hier nehmen sich beide das Leben. Was mir nicht so recht einleuchtet, weil David Bösch ebenfalls sagt, dass Manon ja ein selbstbewusstes Leben bis zur Neige auskostet. Warum soll sie sich dann zum Schluss das Leben nehmen? Also auch David Bösch greift in die Handlung ein an entscheidenden Stellen, aber ohne dass es wirklich irgendetwas erleuchten würde. Er schärft auch die Konflikte nicht wirklich und bringt sie auch kaum in die Gegenwart. Man könnte sich ja auch vorstellen, dass Manon Lescaut eine Influencerin ist, naiv, ein bisschen dumm und sich in dieser Oberflächenwelt verläuft. Auch das deutet er allenfalls an. Also eine wirklich scharfe Charakterzeichnung konnte ich zumindest nicht erkennen an diesem Abend.
Höchstleistung könnte man womöglich von der Sopranistin von Elsa 30 erwarten. Die ist ja in diesem Fall, darf man das wahrscheinlich so sagen, ein Shootingstar der Opernszene. Und da wird natürlich jede weitere Premiere zum Prüfstein. Wie gelingt ihr die Manon in Hamburg?
Sie verkörpert diese Figur auch musikalisch wirklich großartig. Die Zerrissenheit, auch die Melancholie der Figur, die sich aber nicht so recht wehren kann gegen das, was sie sich selbst eingebrockt hat, das macht sie wirklich überzeugend. An ihrer Seite ist der Tenor Johann Hothea und wir hören mal, wie die beiden sich in Ekstase singen, als sie endlich wieder zusammenkommen.
Oh,
SA30 als Manon und Johann Hothea, der Tenor Chevalier de Grieux. Auch die restlichen Rollen sind durchaus überzeugend besetzt. Björn Bürger als Lescaut zum Beispiel ist auf jeden Fall zu nennen. Dirigent war Sébastien Roulant. Für meinen Geschmack ein bisschen eigenschaftslos, wobei man nicht so richtig beurteilen kann, ob das an der Bearbeitung fürs Orchester liegt oder an der Übertragung. Oder, das will ich ehrlich zugeben, dass ich Oper vor dem Computerbildschirm inzwischen nicht mehr so richtig aufregend finde.
Übermorgen wird die Manon dann 2 Tage lang nochmal kostenfrei als Video on Demand zur Verfügung stehen. Für Sie dann offensichtlich nicht nochmal zu sehen. Stellt sich dennoch die erbarmungslose Frage, hat sich der Aufwand gelohnt?
Ich verstehe, warum die Opernhäuser das machen. Die haben jetzt vieles zu Ende geprobt und wollen damit an die Öffentlichkeit. Andererseits kann man im Facebook-Stream auch immer sehr schön sehen, wie viele oder wenige Leute zusehen. Ich persönlich habe ohnehin ein Problem mit diesen ganzen Opernbearbeitungen, wo es auch eine Menge Opern gibt, die man unbearbeitet in Originalgestalt spielen könnte. Also meine Skepsis hat dieser Abend nicht beseitigt.
Deutliche Worte von Uwe Friedrich über die Hamburger Manon von Jules Massenet, inszeniert von David Bösch und mit Elsa Dreisig in der Hauptrolle. Auf der Website der Staatsoper Hamburg, wie gesagt, ab dem 27. Januar für 48 Stunden kostenfrei als Video on Demand. Es gibt sie also offensichtlich, die Menschen, die nach all den Zoom-Meetings, den Skype-Konferenzen, den Teams-Treffen im Laufe eines Tages abends nur noch den einen Wunsch haben, nämlich analog sein zu dürfen. Während die digital Müden also abwinken, laufen andere zur Hochform auf und erkunden etwa die unendlichen Weiten des Netzes für ihre Kunstform. Die Dramaturgische Gesellschaft in Dortmund etwa hat am Wochenende in ihrer Tagung die Zukunft des digitalen Theaters ausgelotet. Wir haben darüber am Samstag berichtet. Auch unsere Theaterkritikerin Dorothea Markus hat an der Konferenz teilgenommen. Nicht körperlich natürlich, sondern als Avatar. Mit allen Schwächen, die Internetverbindungen so mit sich bringen. Sie werden es hören. Aber sie hat durchgehalten. Hier ihr Bericht.
Ich bin dunkelblond und großäugig und habe keine Arme und Beine, sondern bin eine Art fliegender Kopf mit Schultern. Die App Ready Player Me hat ein Abbild von mir kreiert und jetzt fliege ich hinein in das Web-Universum Mozilla Hubs, wo die Räume der Dortmunder Akademie für Theater und Digitalität bis aufs kleinste Detail digital nachgebaut sind. Espressomaschine, Kartons in der Ecke, Feuer knistert im Kamin. Vor den Fenstern eine Schneelandschaft. Rund 200 Mitglieder der Dramaturgischen Gesellschaft sind in rund 9 virtuellen Räumen versammelt. Kleine Köpfe wie ich flitzen hindurch, darüber stehen jeweils ihre Namen. Zoom ist offenbar von gestern. In Mozilla Hubs kann man sich in 3 Dimensionen bewegen, Zweiergespräche führen, Smalltalk lauschen und der Begrüßung von Harald Wolf, dem Vorsitzenden der Dramaturgischen Gesellschaft.
Willkommen zum ersten Teil unserer Jahreskonferenz. Wie geht Austausch, wie geht digitale Begegnung jenseits von Zoom und was sind die Erfahrungen und Potenziale?
Die digitale Tagung ist eine Welt aus jugendlichen Puppengesichtern. Wenn bei Zoom die Einblicke in Wohnzimmer noch arm von reich unterscheiden lassen, sind in diesem digitalen Universum alle gleich. Auch wenn es technisch ziemlich kompliziert war, sich anzumelden. Mit ihrer virtuellen Form setzt die Konferenz Maßstäbe. Hier wird verhandelt, welche Zukunft das Digitale im Theater hat. In 4 Wochen haben die Künstler Nils Korte und Roman Senkel mit Mozilla Hubs eine digitale Zauberwelt geschaffen. Sie fühlt sich zugleich vertraut und verwirrend an. Ein Raum, in dem ich als Avatar stets selbst entscheide, wohin ich gehe, mit wem ich spreche, an welchem Tisch ich sitze. Fast wie real. Die wichtigste Frage stellt Roman Senkel direkt am Anfang.
Braucht das Internet das Theater? Braucht die digitale hybride Kultur das Theater? In Zeiten, in denen zu jeder Tages-Nacht-Zeit 20.000 UserInnen auf virtuellen Plattformen wie VR-Chat online sind, dort Freunde haben, dort wird geheiratet, kommuniziert, getanzt. Zeiten, in denen in Online-Spielen 2 Millionen Menschen als Avatare virtuelle Konzerte besuchen, dort tanzen, feiern, brennende Mikrofonständer durch die Luft schwingen. Zeiten, wo Online-Narrative, die oftmals auf Smartphones produziert werden, in Jugendzimmern ein Millionenpublikum anziehen und die wenigsten davon haben Erzählungen von derselben Qualität wie des Theaters. Brauchen die das Theater?
Zumindest könnten sie sich davon eine Scheibe abschneiden. Aber das Theater muss sich im virtuellen Raum erst einmal durchsetzen. Die Kernfrage ist, wie findet man Zuschauer im Netz? Doch jetzt geht es erstmal auf einen Rundflug durch die Akademie, etwa zu den Räumen des Künstlerduos Jana Kirima-Stolzer und Jens Hütten.
Wenn ihr die rechte Maustaste drückt, könnt ihr euch teleportieren.
Die beiden haben mit Hilfe einer Drohne die halb abgebaggerten Dörfer im rheinischen Braunkohlebau gefilmt und verfremdet. Der Betrachter wird zum Besucher aus einer anderen Welt, der durch die Relikte einer untergegangenen Zivilisation schwebt. Eine atemberaubende Erfahrung. Bildende Kunst, Videospiel, Gaming, Selbsterfahrungstrip. Das Theater wird immer mehr zur hybriden Kunstform, wenn es ins Netz geht. Doch nicht nur um spannende Kunstexperimente geht es an den zwei Konferenztagen, sondern um das, was die Theater in dem gewaltigen Digitalisierungsschub gelernt haben. Am Theater Augsburg etwa hat die Digitalbeauftragte Tina Lorenz rund 550 Virtual Reality Brillen angeschafft, um im Lockdown den Zuschauerkontakt zu halten. Tina Lorenz.
Leute benutzen das auf extrem überraschende Art und Weise. Also eine Anekdote ist die, dass einer Geburtstag gefeiert hat auf Zoom und er hat 26 Brillen bestellt, hat die an alle seine Freunde geschickt und dann haben die auf Zoom zusammen Theater geguckt.
Die Möglichkeiten des Digitalen werden immer kreativer genutzt. Zuschauer können mitmachen, zuweilen mitentscheiden, sich auf ganz andere Weise den Künstlerinnen und Künstlern nähern. Es entstehen neue Gemeinschaftserlebnisse und Zuschauerpotenziale. Ein Paradigmenwechsel, so Harald Wolf.
Jetzt hat das echte Umdenken begonnen. Das ist überall zu spüren.
Dorothea Markus über die Tagung der Dramaturgischen Gesellschaft in Dortmund. Als Kind schon sei er ein fantastischer Realist gewesen, sagte Arik Brauer einmal. Die reine Abbildung habe ihn nie interessiert. Er habe die Dinge begreifen wollen. Mit Weggefährten hat er dann auch die Wiener Schule des fantastischen Realismus begründet, war aber nicht nur Maler oder Grafiker im engeren Sinne. Arik Brauer war zudem Tänzer und Musiker, Mitbegründer des Austropop, ein kritischer Geist, bekennender Feminist und ein Weltreisender. Und vor allem kein Verbitterter. Obwohl der Jude Brauner als Jugendlicher im Versteck den Holocaust überlebt hat, während sein Vater in der Gaskammer starb.
Ich kenne natürlich auch diese Zitate, dass nach Auschwitz kann nicht mehr Kunst geschaffen werden. Ich finde, gerade nach Auschwitz ist es nichts anderes notwendiger als wie die Schaffung von Kunst.
Das sagte der österreichische Künstler Arik Brauer noch vor 2 Jahren. Gestern Abend ist er mit 92 gestorben. Über ihn habe ich mit Danielle Spera gesprochen, der Direktorin des Jüdischen Museums in Wien. Sie hat vor 2 Jahren eine umfassende Arik Brauer-Ausstellung kuratiert. Nach Auschwitz also erst recht Kunst, das war die feste Überzeugung von Arik Brauer. In Motiven und Farben also eine durchweg lebensbejahende Kunst, Frau Spera?
Absolut. Er hatte eine schwierige Kindheit. Und er hat aber trotzdem keinen Groll auf dieses Wien gehabt. Er hat sich mit Wien versöhnt, denn er hat gesagt, das ist auch die Stadt, die ihn gerettet hat. Und er hat in seinem Werk Geschichten erzählt, fantastische Geschichten. Viele davon waren verwurzelt in der Tora, im Alten Testament. Das war sehr prägend für ihn, aber auch die Natur. Er war sehr naturverbunden. Man könnte sagen, er war ein Grüner, bevor es diese Bewegung überhaupt gab. Also sein Werk ist umfassend und er war, das kann man wirklich mit Fug und Recht sagen, ein Universalkünstler.
Er hat selbst einmal gesagt, er sei geprägt worden, aber ohne tiefe Narben habe er den Holocaust überlebt. Wie hat sich diese Prägung gezeigt? Sie haben das politische Engagement gerade schon angesprochen. War es genau das politische, sein gesellschaftliches Engagement?
Es war politisches Engagement, es war gesellschaftliches Engagement, eben im Sinne, auf die Umwelt zu achten, auf die Natur zu achten. Das war ihm ganz wichtig, sich aber auch politisch zu äußern. Das hat er sehr oft getan. Und das war natürlich geprägt von seinem Aufwachsen in der Zeit des Nationalsozialismus, wo also die Familie zerrissen wurde. Diese Zeit hat ihn sehr stark geprägt, aber nicht unversöhnlich gemacht.
Also eine Stimme, die dem Wien des 21. Jahrhunderts und dem Österreich des 21. Jahrhunderts als kritischer Beobachter fehlen wird?
Ganz bestimmt. Aber er hat uns so viel hinterlassen, an dem wir uns festhalten können. Ich durfte für die Ausstellung ein sehr, sehr langes Interview über sein Leben machen, wo so viel Weisheit, so viel Philosophie drin ist, aber auch so viel Politisches. Und das kann man sich immer wieder anhören und da kann man immer wieder auch Sätze daraus nehmen und sie weitertragen und sie vor allem verinnerlichen. Und ich bin wirklich dankbar dafür, dass ich ihn kennenlernen durfte und mit ihm so viel Zeit verbringen durfte.
Tritt hinter dieser so beeindruckenden Persönlichkeit womöglich auch ein wenig die Kunst zurück, die ja kommerziell zwar sehr erfolgreich war, aber in arrivierten Kunstkreisen genießt ja der fantastische Realismus nicht immer so den allerbesten Ruf?
Ich glaube, da sind wir auf jeden Fall auf einem Wendepunkt. Da sieht man, dass die Kunst jetzt sehr wohl sehr geschätzt wird. Das merkt man nicht nur an den Preisen, sondern auch an der Wertschätzung jetzt in den Museen und am internationalen Kunstmarkt. Und vor allem auch, wenn man seine Zeitgenossen sozusagen betrachtet und seine Künstlerfreunde, mit denen er gearbeitet hat, die alle dieses starke Engagement in Richtung Natur und Nachhaltigkeit hatten. Wenn wir an Hundertwasser denken, wenn wir an Ernst Fuchs denken, dann zeigt das schon, wie aktuell die Kunst dieser Ausnahmepersönlichkeit war.
Und wird bei den vielen Facetten seines künstlerischen Schaffens, wenn wir dran denken, wie Arik Brauer womöglich jetzt in Erinnerung bleibt, wird da die künstlerische Seite dominieren? Oder was meinen Sie, welche Facette wird sozusagen ihn überleben?
Dadurch, dass Arik Brauer ein Universalkünstler war, werden, glaube ich, alle seine Sparten überleben. Man muss auch daran denken, dass in Österreich praktisch jeder Haushalt über Arik Brauer Schallplatten oder CDs verfügt und dass er in den letzten Jahren auch noch unglaublich fleißige Bücher schreiben war. Er hat eben ein Buch über die Tora geschrieben, er hat ein Buch über den Witz geschrieben, er hat ein Buch über das Wienerische im jüdischen Witz geschrieben. Vor allem dieses sehr stark in Wien verankerte und natürlich sein Engagement, aber auf jeden Fall eher als Maler und als Universalkünstler.
Daniel Spera, Direktorin des Jüdischen Museums Wien. Vielen Dank für diese Erinnerungen an den Künstler Arik Brauer. Die Uffizien in Florenz sind seit einer Woche wieder geöffnet, als eines der ersten Museen in Italien überhaupt. Jetzt wird erste Bilanz gezogen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
In dieser ersten Woche sind vor allem viele junge Leute in die Uffizien gekommen. Ein Grund dafür könnte sein, dass sich die Älteren noch nicht wieder in die Uffizien trauen, aus Furcht vor Infektionen. Auch die Touristen fehlen noch. Aber manche junge Leute kommen auch, weil sie durch die Aktionen des Museums im Lockdown erst auf die Uffizien aufmerksam geworden sind. In einer breit angelegten Offensive in den sozialen Medien haben die Uffizien nämlich in den Monaten der Schließung um ein junges Publikum geworben. So haben sie Influencerinnen und Influencer ins Museum gelassen, damit sie sich vor einem Kunstwerk fotografieren und das Bild dann an ihre Follower schicken. Direktor Eike Schmidt freut sich über den Erfolg der Aktion.
Wir sehen es auch heute, dass wir fast die Hälfte der Besucher unter 25 haben. Das heißt, der Trend, den wir in den Öffnungsmonaten gesetzt haben, aufgrund auch unserer aktiven Social-Media-Kommunikation, setzt sich fort. Es ist wichtig, dass Junge für die Kunst gewonnen werden, weil nämlich sonst die Kunst selbst verloren geht. Da haben wir also schon ganz rührende Besucherbriefe bekommen von Eltern, die gesagt haben, in der Vergangenheit war es immer so schwierig, die Kinder davon zu überzeugen, dass sie ins Museum kommen. Und jetzt sind es die Kinder, die Eltern darum anbetteln, ins Museum kommen zu können.
Der Leiter der Uffizien in Florenz, Eike Schmidt, war das mit einer ersten Bilanz. In Deutschland ist das Bauhausmuseum in Dessau zum Museum des Jahres gewählt worden. Die deutsche Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbandes EIKA teilte zur Begründung mit, das 2019 eröffnete Museum halte die Erinnerung an das Bauhaus wach und es übertrage die Idee des Bauhauses auch eindrucksvoll in die Gegenwart. Die Entscheidung, den Neubau mitten in eine gesichtslose Einkaufsstraße zu platzieren, nannte die Jury mutig. Im Alter von 95 Jahren ist der italienische Filmproduzent Alberto Grimaldi gestorben. Mit Italo-Western hat er in den 60er Jahren angefangen. Er produzierte zum Beispiel zwei glorreiche Halunken von Sergio Leone. Ursprünglich war Alberto Grimaldi Rechtsanwalt. Als Filmproduzent arbeitete er auch mit Federico Fellini und Pier Paolo Pasolini zusammen. Soweit die Kulturmeldungen.
Vielen Dank an Doris Schäfer-Noske. Mehr Unterstützung für Hartz-IV-EmpfängerInnen in Corona-Zeiten. Um diese Forderung geht es gleich in den Informationen am Abend ab 18.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und das war Kultur heute an diesem Montag mit Maja Elmenreich.